Deutschland. Die Crime-Doku von Bild.
Der Fall Ronny Rieken hat Deutschland Ende der 90er tief erschüttert. Jahrelang herrschte im Oldenburger Land pure Angst. Ein Täter jagt Mädchen, vergewaltigt und ermordet sie.
Wir sprechen heute über einen der größten Kriminalfälle Deutschlands, bei dem es zu einer der größten Suchaktionen und zum größten DNA-Massentest aller Zeiten kommt. In Deutschland zumindest. Vorab wollen wir euch aber auch ein bisschen warnen, denn das, was gleich folgt, ist wirklich heftig. Wenn ihr, was solche Fälle angeht, euch für eher empfindlich haltet, solltet ihr euch diese Episode vielleicht schenken. Es geht unter anderem um sexuellen Missbrauch und Mord an Kindern. Willkommen zu Tatort Deutschland. Ich bin Stefan Netzeband.
Und ich bin Mirko Kasimir. Es geht um Ronny Rieken, der mit seiner bestialischen Vorgehensweise bei seinen Taten und seiner Eiseskälte während der Verhandlung Profiler, Ermittler und die Öffentlichkeit schockiert hat.
Die Verbrechen, die spielen sich alle in Riekens Heimatregion ab, nämlich in Niedersachsen und da genauer gesagt im westlichen Niedersachsen. Und ich kann dazu mal eine Art persönliche Anmerkung machen, denn das gehört hier, diese Geschichte, zu einer ganzen Reihe von Geschichten, die ich quasi auch dienstlich mitbekommen habe. Ich habe viele Jahre für den Norddeutschen Rundfunk in Niedersachsen beim Hörfunk gearbeitet und eben notgedrungen als Nachrichtenmensch auch einige Kriminalfälle damals mitbekommen. Einige, wenn man sie mal durchgeht, haben wir auch hier schon abgehandelt. Also es gab zum Beispiel den Maskenmann, Martin Ney. Den könnt ihr hören in der Doppelfolge Der schwarze Mann im Kinderzimmer. Auch behandelt haben wir hier den Fall Jasmin Stieler aus Niedersachsen und schließlich auch den bis heute ungelösten Vermisstenfall Inka Köntges aus Hannover. Diese Folge heißt Inka Köntges, die Frau, die im Wald verschwand. Und in diese lange Reihe aus merkwürdigen Begebenheiten in den 90ern und 2000ern gehört eben unser heutiger Fall.
Kommen wir damit zum 16. März 1998. An diesem Tag verbringt die 11-jährige Christina Nitsch, genannt Nelly, einen glücklichen Nachmittag mit ihren Freunden im Schwimmbad in Ramsloh im Kreis Kloppenburg. Nach dem Treffen macht sie sich mit dem Fahrrad die 2 Kilometer auf den Rückweg zu ihrem Elternhaus nach Strücklingen. Das ist eine kleine, dünn besiedelte Gemeinde im Emsland. Die Landschaft besteht aus Feldern, Wäldern, Mooren und vielen Kanälen. Nur vereinzelt stehen Häuser und Bauernhöfe.
Christinas Eltern sind erst ein paar Jahre vorher aus Berlin ins westliche Niedersachsen gezogen. Sie wollen für ihre Tochter eine heile Welt, fernab der Großstadt. Sie wollen gute Luft und vor allem Sicherheit. Der Vater ist professioneller Jazzmusiker, schult für das Leben auf dem Land aber extra um. Die Familie ist im Ort sehr gut integriert. Der Vater spielt Posaune im Musikverein, die Tochter Flügelhorn.
Als Christina an jenem Abend zum vereinbarten Zeitpunkt nach dem Schwimmbadbesuch noch nicht zu Hause ist, macht sich ihr Vater selbstverständlich große Sorgen, denn seine Tochter ist normalerweise immer pünktlich. Er macht sich auf die Suche nach ihr. Auf halbem Weg findet er ihr Fahrrad.
Ronny Rieken, eine Art Szenenwechsel jetzt, Ronny Rieken fährt an diesem Nachmittag mit seinem roten Opel Omega in der Gegend herum. Er ist auf der Lauer nach einem neuen Opfer. Als er am späten Nachmittag ein Mädchen erspäht, versperrt er ihr den Weg. Ronny Rieken zerrt das Mädchen vom Fahrrad, packt es in den Kofferraum und fährt an einen Kanal im knapp 20 Kilometer entfernten Kampe.
Die Polizei geht sofort von einem Verbrechen aus. Es ist eine kalte Märznacht, als hunderte Polizisten und Anwohner die Umgebung durchkämmen. Es läuft die bis dahin größte Suchaktion nach einem Kind in Deutschland an.
Ronny Rieken wird später erzählen, wie er das Mädchen geschlagen hat, weil es sich nicht entkleiden wollte. Dass er ihm mit der Strumpfhose die Augen verbunden hat und gesagt hat, was sie tun soll. Das Mädchen hat dann irgendwann gesagt, du Schwein, ich zeig dich an, ich bring dich in den Knast.
Als Ronny Rieken bei seiner Tat von einem vorbeifahrenden Auto gestört wird, packt er das Mädchen wieder in den Kofferraum und fährt in ein anderes dunkles Waldstück bei Lorup im Emsland. Er öffnet den Kofferraum, hebt das verängstigte Kind heraus und greift zu einem Stück Kabel.
Nach 2 Tagen der Suche gibt es einen ersten kleinen Fahndungserfolg. Rund 10 Kilometer Luftlinie vom Fundort des Fahrrads entfernt wird am Küstenkanal ein Rucksack entdeckt. Die Suchmaßnahmen sind wirklich bemerkenswert. Die Straßen sind von Soldaten abgeriegelt. Mit speziellen Sonargeräten werden die vielen kleinen Kanäle der Gegend abgesucht. Taucher sind im Einsatz und Tornado-Kampfflugzeuge mit Wärmebildkameras steigen auf. Ein ganzer Landstrich sucht nach Christina auf rund 1500 Quadratkilometern.
Als Ronny Rieken im Wald bei Lorup anhält, habe sich das Mädchen ausziehen und hinknien müssen. Dann habe ich von hinten das Kabel zugezogen, gibt er später zu Protokoll. Anschließend sticht er auf den kleinen Totenkörper mit einem Messer ein. Ich weiß nicht, was in mir vorging, sagt er, aber in den Akten ist ein besonderer Satz von ihm vermerkt. Ich wollte den Anschein eines verrückten Täters erwecken.
5 Tage später, am 21. März 1998, finden Jäger die Leiche eines Kindes in einem Wald 20 Kilometer vom Elternhaus in Strücklingen entfernt. Die Obduktion ergibt 6-mal vergewaltigt, 17 Messereinstiche, der ganze Körper von Blutergüssen übersät. Es ist Christina Nitsch, Nelly genannt.
Ziemlich mies habe er sich gefühlt, nachdem er zu seiner Frau, seiner Tochter und seinen 2 Söhnen zurückgekehrt sei, sagt Ronny Rieken später aus. Ja, ihr habt richtig gehört. Der Mann, der der 11-jährigen Christina Grausamstes angetan hat, ist selbst Vater von 3 Kindern. Zum Tatzeitpunkt ist er 30 Jahre alt.
Ronny Rieken wird im niedersächsischen Oldenburg groß, in einer heruntergekommenen Wohngegend und in einem familiären Klima, das von extremer Gewalt gekennzeichnet ist. Regelmäßig wird er vom Vater und der Mutter auf heftigste verprügelt, irgendwann dann auch vom Stiefvater.
Sein Vater ist ein Sexualstraftäter, der auch die eigenen Kinder missbraucht. Später wird es heißen, diese Gewalterfahrungen seien der Grund, warum Ronny Rieken kein Mitgefühl oder Mitleid entwickeln könne.
Als 13-Jähriger beginnt Ronny Rieken zu klauen und kommt in der Schule nicht mehr mit.
Mit 19 Jahren vergewaltigt er ein Nachbarsmädchen auf dem gemeinsamen Nachhauseweg. Er droht dem Mädchen, falls sie ihn verraten sollte.
Doch das Opfer traut sich, Anzeige zu erstatten. Ronnys Mutter und seine Schwester Ramona verteidigen ihn und bestreiten die Tat. Der Ronny, der würde sowas niemals tun.
Ronny sagt aus, der Geschlechtsverkehr habe einvernehmlich stattgefunden. Die Staatsanwaltschaft stellt die Sache ein. Ziemlich erschreckend, aber so etwas war Ende der 80er offenbar noch möglich.
Der Fall wird in den Akten tatsächlich unter Familiensachen abgeheftet. Rieken wird also nicht als Sexualstraftäter registriert.
Auch 1986 gibt es einen Vorfall. Zwar in Anführungszeichen keine Vergewaltigung, aber eine Gewalttat. Ronny Rieken ist in der Ausbildung zum Binnenschiffer, als er mit einem Kumpel auf einem Schiff einen Matrosen und den Schiffsführer brutal zusammenschlägt.
3 Jahre später wird Ronny Rieken dann wegen gefährlicher Körperverletzung verurteilt. Das Opfer ist diesmal seine 2 Jahre jüngere Schwester Ramona. Mit einem Gürtel wirkt er sie bis zur Bewusstlosigkeit, dann vergewaltigt er sie 2-mal.
Vor dem Landgericht Oldenburg kommt es 1989 zum Prozess. Ronnys Mutter und seine anderen Schwestern möchten das am liebsten verhindern. Sie geben Ramona die Schuld an der Tat.
Der Vorsitzende Richter Otterbein fällt ein hartes Urteil. Rieken erhält eine Freiheitsstrafe von 10 Jahren. Ausschlaggebend sind die außergewöhnliche Brutalität der Mehrfachvergewaltigung und die besonders krasse Erniedrigung des Opfers.
Ein Gutachter attestiert bei Ronny Rieken eine schwere Persönlichkeitsstörung. Aus den 10 Jahren Knast werden durch die Revision des Urteils 5,5. Auch Alkoholeinfluss und seine schwere Kindheit werden hierbei laut Gericht berücksichtigt.
Aber der Mann ist so oder so nicht zu stoppen. 1992 vergewaltigt Rieken während eines Hafturlaubs die 8-jährige Nichte seiner Frau in ihrem Kinderzimmer. Nur erstmal erfährt das niemand.
Ronny Rieken kommt bereits 1993 nach 3,5 Jahren Haft wegen guter Führung auf freien Fuß. Im Gefängnis hat er eine Umschulung zum Maschinenbauer mit dem Gesellenbrief abgeschlossen.
Seine Familie wahrt die ganze Zeit den Schein. Während Ronny im Gefängnis seine Strafe absitzt, heißt es, er sei zur See. Nachdem er aus der Haft entlassen wird, nimmt er ab und zu Aufträge an, kleine Aushilfsjobs.
In der 3000-Einwohner-Ortschaft Elisabethfehn, nur 5 Kilometer von Strücklingen entfernt, hat sich Ronny Rieken seine eigene heile Welt konstruiert. Mit seiner Frau Marion und den Kindern lebt er in einem gemieteten Einfamilienhaus und führt eine liebevolle und gewaltfreie Ehe, wie es aus seinem Umfeld heißt.
Servus, hier spricht Christian Falk, euer Bayern-Insider. Im Bild-Podcast Bayern-Insider gibt's die heißesten Gerüchte rund um den FC Bayern, jeden Freitag. Kommt mit und ich nehme euch hinter die Kulissen des Rekordmeisters.
Wenn Ronny Rieken mal keine Arbeit hat, wahrt er auch den Schein. Er setzt sich dann trotzdem früh morgens in seinen roten Opel Omega und düst los. Einfach so durch die Gegend, hört Schlagermusik des Bremer Sängers Ronny. Ronny verbringt viel Zeit im Auto, sehr viel. Bis zu 8000 Kilometer fährt er pro Monat.
Manchmal beobachtet er tagelang Mädchen. Wenn alles passt, schlägt er zu. So auch 1996 in Neuscharell, ebenfalls im Landkreis Kloppenburg. Auf dem Schulweg lauert er einer 9-Jährigen auf, entführt sie mit dem Auto und missbraucht sie. Lässt das Mädchen dann aber laufen.
Im Fall der ermordeten Christina hat Ronny Rieken DNA-Spuren hinterlassen. Und die sind bereits gespeichert. Sie stimmen mit der Spur des 2 Jahre alten ungeklärten Missbrauchs an dem 9-jährigen Mädchen aus Neuscharell überein.
Die Sonderkommission Nelly sucht nun nach einem Serientäter. Die Annahme der Ermittler ist, dass der Täter unter 30 Jahre alt sein müsse und wohl aus der Gegend stammt.
Die Fahnder stellen jetzt auch eine Verbindung zum Fall Ulrike Evertz her. Die 13-Jährige ist seit dem Juni 96 spurlos verschwunden, als sie allein mit einer Ponykutsche am Dorfrand von Habern bei Jeddeloh im Landkreis Oldenburg unterwegs war.
Jeddeloh hat 2 Ortsteile. Ulrike Evertz lebte in Jeddeloh 2. Der Ortsteil hat knapp 1300 Einwohner und liegt nur 15 Autominuten von Elisabethfehn entfernt, dem Wohnort von Ronny Rieken. Am Nachmittag des 11. Juni 1996 spannt Ulrike Evertz ihre 2 Ponys vor die Kutsche und biegt auf den Dortmunder Moorweg ein.
Es ist das erste Mal, dass Ulrike alleine ausfährt. Die Gegend besteht aus Bauernhöfen, die ziemlich weit voneinander entfernt liegen. Dazwischen nur Felder und Wiesen. Es ist also eine einsame Gegend.
Eine Frau, die einen Kinderwagen schiebt, sieht in der Ferne Sand aufwirbeln und erkennt ein Auto. Die Ponys werden kurz darauf allein am Straßenrand gefunden. Von Ulrike fehlt jede Spur.
Ulrike ist das Nesthäkchen ihrer Eltern. Sie wird als zurückhaltend und still beschrieben. Die Eltern schlagen sofort Alarm, denn Ulrike hätte die Ponys niemals alleine gelassen.
Die Polizei reagiert erst am Abend. Ein Hubschrauber mit Wärmebildkamera und eine Hundestaffel kommen zum Einsatz. Die Sonderkommission Kutsche wird gebildet.
Ulrikes Eltern lassen 50.000 Suchzettel drucken. Sie starten eine der größten privaten Suchaktionen in Deutschland, verteilen unzählige Plakate mit dem Bild ihrer Tochter in ganz Europa.
Wie bei Nelly packt Ronny Rieken auch Ulrike in den Kofferraum seines Opels. Unweit eines Kanals nimmt er eine rote Decke aus dem Auto, breitet sie aus und holt Ulrike aus dem Kofferraum. Er quält und vergewaltigt sie 1,5 Stunden lang. Dann erdrosselt er sie. Ihre Leiche wirft er im Ipwiger Moor bei Oldenburg in eine Mulde.
Die Eltern hoffen 2 lange Jahre lang, dass ihre Tochter noch am Leben ist. Beinahe hätten sie wohl nie Gewissheit erfahren, denn beinahe wäre Ulrikes Leiche nie gefunden worden. Aber nach dem Mord an Nelly kommt es Ostern 1998 zum bis dahin weltgrößten Massengentest. Und der bringt auch Licht ins Dunkle im Fall Ulrike Evertz.
5000 Hinweise liegen der Polizei zum Mord an Christina Nitsch vor. Schier unmöglich für die Polizei, allen nachzugehen. Also rufen die Beamten zum Massengentest auf. 16.000 Männer geben freiwillig eine Speichelprobe ab. 98% der aufgeforderten jungen Männer nehmen teil.
Dieses Verfahren ist damals noch recht neu und datenschutzrechtlich auch durchaus umstritten. Außerdem fehlt für den reinen DNA-Test die gesetzliche Grundlage. Denn die wird erst 2005 mit dem Paragraphen 81h der Strafprozessordnung geschaffen. Aber 1998 ist Bundestagswahlkampf in Deutschland. Politiker unterstützen das Verfahren, darunter auch der Kanzlerkandidat Gerhard Schröder.
Der Fall ist ein gutes Beispiel, welche Schwierigkeiten es damals bei der Zusammenführung und Speicherung von Daten in Deutschland gibt. Ronny Rieken war durch die Vergewaltigung seiner Schwester nicht im Datenbanksystem als Sexualstraftäter erfasst, da die Vergewaltigung als Vergewaltigung im sozialen Nahraum eingestuft wurde. Man nahm also an, dass Ronny Rieken keine fremden Opfer angreifen würde.
Ein fataler Fehler. Aber die Ermittler haben Glück, denn zum Massengentest erscheint überraschenderweise auch Ronny Rieken. Verwandte nehmen ihn mit. Es gibt wohl keinen Ausweg für ihn, denn im Umfeld, in dem er lebt, kennt jeder jeden. Später sagt er auch selbst, dass er keinen anderen Weg gesehen hat, als zu diesem Test zu gehen.
Die Auswertung der Daten dauert 50 Tage. Die DNA-Spur 3889 ist schließlich ein Volltreffer und führt zu Ronny Rieken. Er ist der erste Straftäter, der in Deutschland mit einem DNA-Massentest überführt wird. Erst danach kommt es zum Aufbau einer bundesweiten DNA-Datenbank.
Am 29. Mai 1998 spielen die zwei älteren Kinder von Ronny Rieken im Garten. Sein 5 Monate alter Sohn schläft. Aber mit der bürgerlichen Fassade ist es nun vorbei. Polizeiwagen nähern sich seinem Haus. Ronny Rieken wird beim Rasenmähen festgenommen. Er leistet keinen Widerstand.
Mehr als 1000 Stunden vernehmen die Ermittler Ronny Rieken. Um ein Persönlichkeitsprofil von ihm zu erstellen, setzen sie dabei auch auf neue Vernehmungstechniken aus den USA. Rieken gesteht die Vergewaltigung und den Mord an Nelly, nicht aber den Mord an Ulrike Ewerts.
Im Juli fahren hunderte Beamten mit Rieken an den Dortmunder Moorweg, dorthin also, wo Ulrike ja verschwand. Irgendwann wird Ronny Rieken nach all den langen Vernehmungen dann doch mürbe und gesteht den Mord an Ulrike Ewerts. Aber an den Ablagerort der Leiche kann oder will er sich einfach nicht mehr genau erinnern. Ulrikes Überreste werden erst im zweiten Anlauf gefunden.
Rieken erzählt den Ermittlern, dass er mit den Mädchen nur habe über sein Leben reden wollen. Dann wird er konkreter. Tonbandaufnahmen der Polizei zeichnen auf, dass er mit den Mädchen, Zitat, einfach irgendwas habe machen wollen. Jetzt nicht brutal sein, aber Vergewaltigung gehört schon dazu. Das sind seine eigenen Worte.
Seine Taten beschreibt er mit einem Lächeln. Die Ermittler sind von seiner Eiseskälte tatsächlich geschockt, obwohl erfahrene Ermittler darunter sind. Die Gutachter erklären seine äußerste Brutalität damit, dass Rieken als Kind nie die Möglichkeit gehabt habe, zu jemandem ein vertrauensvolles Verhältnis aufzubauen.
Der Psychiatrieprofessor Norbert Leigraf erkennt in Riekens Taten eine Inszenierung der Gewalterfahrung seiner Kindheit. Er habe die Taten ausgeführt, um seine persönlichen Gewalterfahrungen zu überwinden. Der Professor hält Rieken nach dem damaligen wissenschaftlichen Stand für nicht therapierbar. Auch eine Kollegin geht bei Rieken von einer hohen Rückfallgefahr aus.
Im November 1998 startet in Oldenburg der Prozess. Ronny Rieken wird wegen mehrerer Vergewaltigungen und 2 Morden angeklagt. Als die Kammer über das Urteil berät, geht es nur noch um die beiden Morde, nicht mehr um den Missbrauch von Ulrike und Nelly.
Und auch nicht um die anderen Taten, die Rieken gesteht. Da wären der Missbrauch der 8-jährigen Nichte seiner Frau, die Vergewaltigung des 9-jährigen Mädchens in Neuscharell im Jahr 1996 und der Missbrauch an seiner 15-jährigen Schwägerin, den wir bisher noch gar nicht erwähnt haben.
Nicht zu vergessen, dass Ronny Rieken rund 1000 Mal auf Feld- und Waldwegen Mädchen auflauerte, die Kinder aber fliehen konnten, beziehungsweise Rieken bei seinen Taten gestört wurde. Also all die versuchten Vergewaltigungen.
Die Verfolgung all dieser Taten wird am vorletzten Verhandlungstag mit Zustimmung aller Beteiligten eingestellt. Denn es ist abzusehen, dass die beiden Morde allein zu einer lebenslangen Haft führen werden.
Bei der Gesamtbeurteilung für das Urteil spielen die nicht berücksichtigten Taten aber durchaus eine Rolle. Der vorsitzende Richter ist hier übrigens derselbe, der gegen Ronny Rieken bereits 1989 10 Jahre Haft verhängen wollte.
Das Gericht kommt schließlich zu dem Schluss, dass bei Ronny Rieken von einer immens hohen Rückfallgefahr auszugehen ist. Ulrike und Christina habe Rieken, so sieht es Richter Otterbein, vorsätzlich und heimtückisch getötet, weil sie ihn unmaskiert gesehen hatten. Otterbein attestiert Ronny Rieken einen verfestigten Hang zu schwersten, aggressiven Taten.
Er beschreibt Rieken als einen Mann, der wusste, was er tat. Dafür spricht zum Beispiel, dass Rieken nach den Taten den Polizeifunk abhörte. Ein kühl überlegtes Vorgehen, sagt das Gericht. Rieken ist also weder in seiner Steuerungsfähigkeit noch in seiner Schuldfähigkeit eingeschränkt.
Am 27. November 1998 fällt das Urteil. Und das lautet lebenslange Freiheitsstrafe bei besonderer Schwere der Schuld wegen der Vielzahl und Brutalität der Taten. Sogar sein Anwalt nennt ihn ein Monster.
Rieken sitzt seine Haft in der Justizvollzugsanstalt in Celle ab. Ob er je aus dem Knast kommt, ist unklar. Er hätte frühestens im Jahr 2021 entlassen werden können. Sein Antrag auf vorzeitige Haftentlassung wurde aber wegen erheblichen Rückfallrisikos abgelehnt. Rieken gilt immer noch als nicht therapierbar.
Aber Rieken bekommt sogenannte Ausführungen bewilligt. Das sind Freigänge unter Aufsicht. Die finden in der Regel 2 bis 4 Mal im Jahr für 4 bis 8 Stunden statt. In seinem Fall unter strengen Sicherheitsvorkehrungen mit Fußfesseln und in Begleitung von mindestens 2 Vollzugsbediensteten.
Rieken selbst hat übrigens schon vor Jahren in der Haft gesagt, dass es wohl keine 14 Tage dauern würde, bis er wieder rückfällig würde. Da kann man nur hoffen, dass es bei dem heute 56-Jährigen gar nicht mehr zur Haftentlassung kommt.
Ja, wirklich ein erschreckender Fall mit bestialischen Taten und einem gruseligen Doppelleben. Und damit sind wir am Ende unserer heutigen Folge. Vielen Dank fürs Zuhören. Das Skript hat Ariane Werner erstellt, recherchiert mit Videos und Artikeln von ARD und NDR, Spiegel, Welt, Bild, Berliner Zeitung, Berliner Kurier und der Nordwestzeitung. Aufnahme und Schnitt Stefan Netzeband, Postproduktion durch Schwarz Audio Berlin.
Bis zum nächsten Fall, euer Stefan.
Und euer Mirko. Dir hat diese Folge von Tatort Deutschland gefallen? Du bekommst von True Crime einfach nicht genug. Dann hör jetzt in unsere weiteren Folgen rein. Hier warten mehr als 200 spannende Fälle auf dich. Wie das Verschwinden von Rebecca Reusch, der Prozess gegen O.J. Simpson oder die Entführung von Ursula Herrmann. Wir hören uns bei Tatort Deutschland.